Ja, ich denke, ich fange schon mal an. Wir haben heute schon einiges gehört, was auf das Thema hindeutet, über das ich gerne sprechen würde heute. Und zwar ist ja so passiert, dass ich werde im Hauskreis einen Text gelesen, der in die Richtung hingewiesen hat. Ich habe zu Hause einen Vortrag gehört von Hans-Peter Reuer über Offenbarung und hat da wieder auf dieses Thema hingewiesen und hat dann im Video oder im YouTube-Video hat gesagt, wer sich damit noch nicht befasst hat, dem empfehle ich das Ganze mal zu studieren und zu prüfen. Also es ist ein sehr interessantes Thema, hat dann ein bisschen neugierig gemacht. Ich habe seinen Vortrag zu Ende angehört und dann gleich das nächste Thema dann versucht zu befolgen. Und das war sehr interessant und davon möchte ich heute gerne einen Teil wiedergeben und hoffe, dass Gott euch das genauso ans Herz legt, beziehungsweise euch so offenbart und zeigt, wie genial er ist. Und hoffe, dass ihr nachher auch Gänsehaut kriegt, so wie ich das zu Hause erlebt habe, weil es einfach gewaltige Worte sind. Und ich fange an mit einer Box und frage einfach mal an die Kinder, aber auch danach gleich an die Erwachsene. Wer von euch möchte wissen, was in dieser Box ist? Raffi, das war schnell. Sehr gut. Wer noch? Jeremy, ja, ich. Nächstes Mal krieg ich's hin. So, wer von den Erwachsenen möchte das dann wissen, was drin ist? Ja, ein paar dabei. Wer würde mir was dafür bezahlen, da rein, das zu erhalten, was drin ist? Graffi? Nein? Grisch würde was bezahlen, okay. Wie viel? Ja, Euro ist das Papier noch nicht mal wert. Da ist nichts drin. Aber mir geht es genau darum, es ist gespannt, man weiß nicht, was drin ist, man vermutet es. Und genau darum geht's. Es ist ein Geheimnis. Wir wissen nicht, was drin ist. Nur ich, weil ich die Box gebaut habe, ich weiß, was drin ist. Und in dem Fall war da nichts drin. Aber ich würde euch das nicht verkaufen für 1 Euro, wenn da nichts drin ist. Und genau darum geht es heute, es geht um ein Geheimnis, beziehungsweise um mehrere Geheimnisse. Und bevor ich damit starte, mit einem Geheimnis, möchte ich gerne 3 Bibelstellen lesen. Wir werden heute mehrere Stellen lesen. Wir lassen einfach Gott persönlich sprechen. Denn das, was er uns mitteilen möchte, ist einfach so genial, das kann man gar nicht frei zitieren. Und das möchte ich gerne vorlesen, dass wir die 3 Verse, erstens aus Epheser 6, 19, Epheser 6, Vers 19. Fange mit 18 an. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in den Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, also für Paulus, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Hier wird ein Geheimnis erwähnt, das Geheimnis des Evangeliums. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und der letzte Vers in dem kleinen Einstieg, 1. Timotheus von 3. 8 bis 9. 1. Timotheus 3, 8 bis 9. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachjagend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Darum geht das heute. Wir haben einen Text, der uns, oder Gott spricht von Geheimnissen. Und wir merken, es gibt Geheimnisse. Gott hat Geheimnisse. Die spannende Frage wäre es einfach zu fragen, wer von euch hat vor Gott Geheimnisse? Ja, aber es ist nicht nur das, dass wir Menschen, oder wie Adam und Eva sich versteckt haben, Jonah hat sich versteckt. Nein, der Mensch versteckt sich gerne, will was von Gott geheim halten, aber Gott hat auch vor uns Geheimnisse? Fragezeichen. Ein Vortrag, den ich dazu angehört habe, war von Roger Libby, der lange über dieses Thema spricht und der hat das ein bisschen erläutert. Dieses Wort Geheimnis kommt aus dem Griechischen, ist Mysterion. Hört sich ein bisschen krass an, so mystisch, aber nein, es ist einfach die reine Bedeutung. Mysterion ist ein Geheimnis und in dem Fall eine göttliche Wahrheit. Und das Interessante ist, diese Geheimnisse sind im Alten Testament verborgen. Da wusste keiner drüber Bescheid. Im Neuen Testament, in den Briefen von Paulus, ist es offenbart worden. In der Offenbarung gibt es einige Geheimnisse. Und nur als Beispiel, einmal, dass man einen kurzen Überblick hat über die Geheimnisse, die Paulus erwähnt. Ich bin sicher, ihr kennt die Geheimnisse alle. In irgendeiner Form schon mal gehört. Es ist gar nicht so unbekannt, wenn ich das einmal vorlesen werde. Und zwar geht es um das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen, das Geheimnis der Verwandlung, das Geheimnis von Gottes Willen, das Geheimnis der Einverleibung der Nationen in Israel, das Geheimnis der Frau des Christus, Epheser ist ein bekannter Trautext, das Geheimnis Christus in uns, in den Christen, das Geheimnis der Gottseligkeit, Gottesfurcht und Frömmigkeit und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ja, hier und da wird schon jeder einmal auf diese Dinge gestoßen sein, das ist normal. Und diese Geheimnisse durchziehen sich im ganzen Evangelium von vorne bis hinten. Aber ich habe mir ein Evangelium mal angeschaut und werde darüber gleich ein bisschen sprechen. Und alle diese Geheimnisse zusammen bilden ein großes Geheimnis, ist das Geheimnis Gottes, dieses Mysterion. Und in Kolosser 1, 25, damit lesen wir weiter. Kolosser 1, 25 bis 26. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und Paulus beschreibt das ganz auf den Punkt gebracht. Das ist allen Geschlechtern vorher verborgen. Uns aber, seinen Heiligen, ist es offenbar geworden. Und Paulus setzt sich dafür ein, er schreibt mehrere Briefe, er macht Reisen, er trifft sich mit Juden, versucht dieses Geheimnis den Leuten zu offenbaren. Und ein Geheimnis, dieses erste Geheimnis, das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen. Das will ich euch gerne vorstellen. Und diese Geheimnisse erzählen uns von Gottes Weisheit. Das sind Dinge, die sich kein Mensch ausdenken kann, denn tausend Jahre von später treffen diese Dinge ein. Und wenn man dann rückblickend in das Alte Testament schaut, dann sieht man, dass das schon hingedeutet worden ist. Mose und der Felsen zum Beispiel oder Adam und Eva, die Frau, die aus dem Mann kommt und auch für den Mann bestimmt ist und so weiter. Das sind viele Bilder, die man so erstmal gar nicht entdecken kann. Aber im Neuen Testament rückblickend sehen kann, wie genial Gottes Weisheit ist, verborgene Weisheit im Alten Testament. Die Gemeinde war im Alten Testament gar nicht bekannt. Und die Zeit der Gemeinde, so beschreibt es auch Roger Libby, der es ausdrückt, er ist im Griechischen sehr mächtig, er hat das genial erklärt, er sagte, dieses Zeitalter der Gemeinde, in das Paulus hier schreibt, ist das höchste der Zeitalter. Zum Beispiel bei Israel hatten die die Stiftshütte und in der Stiftshütte gab es einen Bereich, das war das Allerheiligste, also das höchste Allerheilige. Und genauso wird dieses Zeitalter beschrieben, das Zeitalter der Zeitalter. Genau das ist die Zeit, in der die Gemeinde, in der wir, du und ich heute leben und in diese Box reinschauen dürfen. Das ist das Geniale. Gott hält das nicht geheim und ich freue mich. Und das Geheimnis aus der Nation möchte ich euch gerne jetzt vorstellen, beziehungsweise Gott möchte, dass du das weißt, dass du Bescheid weißt. Und wir fangen an mit Römer 11, 25. Wir hatten das aus dem Hauskreis. Wie gesagt, diese Texte verfolgen uns schon etwas länger. Und der Aufruf kam dann letztendlich durch Hans-Peter Reuer, das zu erforschen. Römer 11, 25. Das ist ganz genau beschrieben. Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. genau das ist das Geheimnis. Israel ist verstockt, eine Zeit lang, und bis zu einem bestimmten Punkt, bis dahin, wo die Vollzahl der Nation, das ist die Gemeinde, die Menschen aus den Heiden, bis die Zahl voll ist. Das heißt, es gibt irgendwo eine Deadline, ein Ende, an dem Punkt, wo der letzte Heide sich bekehrt, und dann ist dieses Geheimnis erfüllt, beziehungsweise dieses Vorhaben, der Ratschluss Gottes ist an dem Tag, an dem Punkt, wo der letzte Heide sich bekehrt, erfüllt. Und Verstocken Israel, ja, ich habe mich gefragt, warum ist das so passiert? Warum sind die verstockt? Hat das einen bestimmten Grund? Wie lange? Oder auch ab wann ist das passiert? Ab wann hat Gott sich ausgedacht, okay, Israel ist verstockt, was machen wir jetzt? Jetzt kommt die Gemeinde dran. Na, aber das ist, ist nicht ganz so, wie wir es Menschen das vorstellen können. Und wir Menschen von uns aus, wir können diese Geheimnisse Gottes nicht einfach so deuten. Das funktioniert nicht. Denn diese Geheimnisse werden von Gottes Geist offenbart. Und Paulus hat sich dazu benutzen lassen, und diese Geheimnisse verstehen nur Menschen, die Christus angehören. Ja, aber man kann Gott bitten, das zu verstehen. Zum Beispiel die heute die evangelische Kirche, die sagt dir ganz klar, man darf Juden nicht missionieren. Warum ist das so? Na, weil diese Menschen die Geheimnisse Gottes gar nicht kennen, die sind gar nicht wiedergeboren. Denn Gott hat wohl aus Israel einen Teil übrig gehalten, der sie bekehren kann. Und genau diese Menschen brauchen auch genauso Gottes Vergebung. Und wenn eine evangelische Kirche das lehrt, dass man die nicht missionieren darf, dann stellen sie sich ganz klar gegen Gottes Ratschluss, gegen Gottes Plan. Denn ein Teil wird immer übrig behalten werden aus Israel. Und genauso brauchen die auch Gottes Vergebung. Und das lesen wir jetzt in der Apostelgeschichte zum Beispiel, wo Paulus das versucht. Apostelgeschichte 28. Wie gesagt, wir werden heute mehrere Stellen lesen, aber das ist Gottes Wort und das erklärt es am besten. Apostelgeschichte 28 von 23 bis 28. Paulus war in Gefangenschaft, er ist eingeladen worden, irgendwo zu predigen und er macht das. Als ihm aber eines Tages bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach: Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt: Geht hin zu diesem Volk und sprich: Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Paulus predigt den Juden, wohl wissend, dass sie eigentlich verstockt sind. Es bekehren sich trotzdem einige. Die Verstockung ist vorhergesagt worden, Jesaja hat das zum Beispiel erwähnt. Diesen gleichen Text, den Paulus hier zitiert, den finden wir in Jesaja, den finden wir in Markus 4, wo Jesus den Jüngern sagt, dass die das gar nicht verstehen werden. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. Jesus sagt den Jüngern, ich rede zu euch mit Gleichnissen, oder ich rede zu den Menschen mit Gleichnissen, denn sie können die Wahrheit gar nicht verstehen. Und euch erkläre ich aber dieses Gleichnis, oder hat er es den Jüngern erklärt. Römer 11, 7. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und dann geht das weiter bis Vers 14 oder Vers 13 und 14. Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Und Paulus nimmt das richtig ernst. Er versucht, diesen Menschen zu erklären, warum das so ist. Nicht um zu sagen, ne, jetzt ist die Zeit der Nation, der Heiden, weil wir einfach besser dran sind. Nein, es hat einen Grund, warum das so ist, warum Gott sich uns den Heiden, den Nationen, so wie es die Bibel beschreibt, zugewandt hat. Wir nehmen eine andere Stelle aus Galater 3 zum Beispiel. Galater 3 von 6 bis 9. Galater 3 von 6 bis 9. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und hier haben wir ein ganz gutes, ganz gute Stelle, die sagt, es wurde dem Abraham vorausgesagt, dass in ihm die Nationen gesegnet werden. Abraham konnte das so nicht verstehen, die Menschen damals auch nicht, die kannten die Gemeinde als solches gar nicht. Aber es wurde vorausgesagt, weil Gott genau wusste, was passieren wird. Was ist genau passiert? Wie sieht dieser Unterschied aus? Die Bibel spricht hier von Glauben. Wie sieht dieser Unterschied aus von den Nationen zu den Juden, zu Israel? Und dann finden wir wieder in Römer. Wir springen ein bisschen hin und her. Ja. Römer 39. Aber ich sage mal, so ein Geheimnis, wer auf der Suche ist nach Geheimnissen, ich persönlich, ich mag überhaupt keine Geheimnisse, deswegen ich will am besten das alles wissen und Gott lässt sich hier auch prüfen. Ja. Man kann das alles nachlesen aus Römer 39 bis 33. Was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an einem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier ist eine Begründung genannt. Israel hat versucht, ein Gesetz zu erreichen, oder die Frömmigkeit aus dem Gesetz, den Glauben aus dem Gesetz, aber es hat nicht funktioniert. Sie haben es aus Werke gemacht, sie haben versucht, diesen Glauben aus Werken zu erreichen, und sie haben sich gestoßen an einem Stein des Anstoßes. Sie haben sich gestoßen, dass irgendwas passiert, was verhindert hat, dass sie dadurch zum Glauben gekommen sind. Und der Stein des Anstoßes ist ganz klar Jesus Christus. Es ist ein Bild, womit die Juden Probleme hatten. Sie haben Jesus nicht angenommen, sie haben ihn verworfen, sie haben den Eckstein weggestoßen und das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Wir aus den Nationen, wir haben Jesus Christus als Eckstein, auf dem die Gemeinde gebaut ist, der sein Leben für uns gab, für dich und mich, für uns als die Gemeinde, und das ist uns zum Segen geworden. Römer 11, 1 bis 2. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Nein. Dieses Geheimnis ist in dem Sinne gelüftet, dass Israel sozusagen auf einem Abstellgleis beziehungsweise eine eher sekundäre Rolle spielen wird, solange die Gemeinde auf der Erde ist. Und wird am Ende, wenn die Gemeinde entrückt ist, wieder den Plan Gottes einnehmen. Und wenn wir gucken, was hatte Israel als Aufgabe? Israels Aufgabe bestand aus 4 Punkten. Einmal unter den umliegenden Völkern ein Hinweis zu sein auf den alleinigen Gott. Inmitten von Götzendienst hinzuzeigen auf den wahren Gottesdienst, die Schriften, Gesetze, Gebote von Gott zu bewahren, weiterzugeben, den Kindern einzuschärfen, das wirklich vorzutragen, weiterzugeben. Und letztendlich hatte Israel die Aufgabe, eine Stammeslinie zu Jesus Christus, zu dem Messias zu sein. Das waren diese Aufgaben von Israel. Und als der Messias geboren ist, haben sie ihn verstoßen. Die haben ihn gekreuzigt. Und somit die Zeit für die Gemeinde eröffnet. Und es ist ein großes Geheimnis, warum das so ist. Ich kann es nur als Gnade bezeichnen. Es ist einfach genial, dass Gott uns dieses Geheimnis erklärt. Und Gott hält, was er verspricht. Denn Gott ist treu. Gott hat Israel nicht verstoßen, nein, aber die Priorität oder beziehungsweise der Ratschluss Gottes ist, dich und mich in der Gemeinde zum Ziel zu bringen, nämlich die Ewigkeit mit Jesus Christus zu verbringen. Und weil Gott treu ist, kann er nicht Israel einfach fallen lassen, denn wäre er nicht treu. Er hat das Abraham versprochen und es wird auch zum Ziel kommen. Wir werden gleich noch eine Stelle lesen im Alten Testament, wo er darauf hinzeigt. Mit dem Stein des Anstoßes, mit Jesus Christus, wo Jesus zu Petrus spricht, wir kennen die Stelle in Matthäus 16, wo er sagt, Petrus, du bist der Stein, oder auf dem der Felsen, auf dem ich dann die Gemeinde aufbauen werde. Und wir wissen, dass jeder von uns ein Stein ist, der auf einem Fundament auf Jesus Christus gelegt ist, zu einem Tempel gebaut, zu einem Leib, sag ich mal, in Korinther. Und im Alten Testament, habe ich eben schon erwähnt, da wird uns dieses Bild gezeigt. Und ich möchte das gerne vorlesen. Ich bin zwar, was Prophetie angeht, ist nicht jetzt mein beliebtes Thema, sage ich mal. Und ich habe da, will ich auch Vorträge anhören müssen, um das selber zu verstehen. Und das ist sehr genial, was da steht in Daniel Vers 9, Kapitel 9. Und das ist das, was das Christentum von anderen Glaubensgemeinschaften, von anderen Religionen unterscheidet. Wir haben einen Gott, der damals was gesagt hat. Du kannst 1000 Jahre später reinschauen in der Bibel und die Dinge passieren. Das ist einfach genial. Die Dinge passieren, das ist nicht ausgedacht. Denn wenn Gott von Nationen, von Welten, von Königen spricht, die genau auch so eintreffen, dann kann man sich das nicht ausdenken, wenn die Geschichte kann man so nicht beeinflussen. Es sei denn, man ist Gott. Und wenn Gott das vorhat, dann erklärt uns Gott das auch. Daniel Kapitel 9, von Vers 24 bis Vers 27. Da kommt der Engel, der Gabriel kommt zu Daniel und erklärt ihm eine Vision bzw. eine Geschichte, die passieren wird. Er prophezeit ihm was und er sagt in Abvers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und dein Volk und deine Stadt, wir wissen, dass Daniel aus Jerusalem kam, beziehungsweise aus Israel. Und wenn Gott zu Daniel spricht, dann spricht er das Volk Israel an und er spricht die heilige Stadt Jerusalem an. Und um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und deine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind das 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Ja, es ist ein bisschen schwer, der Text. Wie gesagt, ich tue mich da mit den prophetischen Dingen schwer, aber Gott hat andere Menschen befähigt. Diener und Verwalter der Geheimnisse, Paulus als erstes, aber auch Prediger, die sich Gedanken gemacht haben, die willig sich Zeit und Mühe investiert haben, das zu erforschen, zu deuten, was Gott hier sagt. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man diesen Menschen, die Menschen, die in Christus leben, anhört und die erklären ihm das. Und zwar habe ich das verstanden und es geht hier um Jahrwochen. Das sind im jüdischen Kalender ist ein Jahr 360 Tage. Nicht 365, sondern 360 Tage. Und eine Jahrwoche heißt, eine Woche ist ein Jahr. Und wenn man diese 70 Jahrwochen hochrechnet, und dann ist ganz klar im Vers 25 gesagt, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging. Und das Wort erging in Nehemia von dem König Axerxes, hieß der, ja, die Stadt wieder aufzubauen. Und dann beginnt die Zeitrechnung, die genau hier in Daniel beschrieben wird. Ab diesem Tag, der Tag ist genau beschrieben, in dem Monat, an dem Tag, dann rechnet man die 69 Jahrwochen hoch. Das sind 483, Entschuldigung, eine Jahrwoche mal 7 Jahre. So war das. Und diese 69 Jahrwochen, 69 mal 7 Jahre, komme ich auf eine Tagesanzahl, wenn man den jüdischen Kalender nimmt. Und ich bin genau da, wo die Bibel sagt, der Fürst zieht in Jerusalem ein. Sacharja 9,9 sagt das. Ein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselfüllen. Und das ist genau dieser Tag, der mit diesen 69 Wochen gesagt wird. Und damit hört die 69. Woche auf. Wir wissen aus Offenbarung, wie die Woche in Vers 27 eingeteilt wird. Israel wird einen Opferdienst haben, Israel wird einen Tempel haben. Sie werden opfern und dann kommt der Antichrist, dann kommt der Mensch, der sich von Satan gebrauchen lässt, setzt sich in den Tempel, macht einen Bund mit vielen, bricht diesen Bund nach der Hälfte der Zeit, das ist in Offenbarung ganz genau beschrieben. Und dieser Zeitpunkt ist noch nicht eingetroffen. Das heißt, wir wissen, dass Jesus als Fürst in Jerusalem war, er ist eingezogen, die Menschen haben diesen Fürsten verworfen, die haben ihn getötet, der Fürst ist weg. Und nach dieser 69. Woche macht Gott einen Strich. Er macht einen Cut. Und bis zur 70. Woche ist die Zeit, in der wir uns gerade befinden, in dieser Zeit, wo Gott dieses Geheimnis der Nationen zu Ende bringen wird. Und wenn in dieser Zeit der letzte Heide sich bekehrt hat, der letzte aus den Nationen, dann ist die Zahl voll und Jesus Christus kommt wieder und nimmt uns mit. Und das Interessante ist an der Prophetie, dass jede Nation oder beziehungsweise jede Generation hat das Gefühl, er ist aktuell ganz nah dran. Trotzdem vergehen jetzt über 500, jetzt 2500 Jahre nach dieser Prophezeiung. Die Zeit vergeht und auch wir haben das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Und das nennt die Bibel Gnadenzeit. Du weißt nicht, wann das vorbei ist, aber es wird vorbei sein. Und das ist das Interesse. Es wird vorbei sein. Gott steht zu seinem Wort und das ist ein Geheimnis, das Paulus uns erklärt. Irgendwann ist die Vollzahl erreicht und dann ist Ende. Und dann kommt Israel wieder zum Tragen, ein Thema, auf den wir als Gemeinde keinen Einfluss mehr haben. Brauchen wir auch gar nicht. Wir wissen in Offenbarung, die ersten drei Kapitel, wo es um die Gemeinden geht, irgendwann ist die Gemeinde weg. Und die Zeit, die dann kommt, die Trübsal, die auch beschrieben wird, es wird Krieg sein, bis zum Ende des Krieges fest beschlossene Verwüstung, das ist vorausgesagt, das ist Fakt. Und heute, wenn wir schauen, wie das Säbelrassen vor sich geht, wo die versuchen, ein Bündnis zu bilden und so weiter, also es wird heute aktueller denn je. Und wie ich schon sagte, jede Generation ist noch näher dran am Endzeitgeschehen. Und dieses Geheimnis, es ist nur ein Teil von einem Geheimnis von Gottes. Und das ist schon so genial. Und ich kann ja nur raten, nehmt die anderen Geheimnisse mit, versucht zu Hause drüber zu lesen, wie gesagt, wir haben im Hauskreis das einmal kurz überflogen, zu einem Punkt, man liest gerne drüber. Aber wenn man sich befasst, was hat Gott sich da überlegt? Und ich werde noch das weiterlesen und ein paar Stellen, die einfach diese Genialität, diese Allmacht Gottes, diese Weisheit Gottes einfach ausdrücken. In 1. Petrus 1 zum Beispiel. Erste Petrus 1 von 10 bis 12, wo es um den Glauben geht, die Rettung der Seelen. Petrus schreibt, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Das sind Dinge, wo die Engel wissen wollten, was passiert da, was hat Gott vor? Und es ist den Engeln, wie gesagt, auch vorgehalten. Die wussten es nicht, das macht die nächste Stelle deutlich. 1. Korinther 2,1. den ersten Vers. Und ich, Paulus, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und in Vers 6, ab 6 bis 8, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und die Fürsten dieser Zeitalter, die Fürsten, das sind die Engel, das sind Dämonen, das ist der Satan. Hätte er gewusst, was Gott vorhat, sagt Paulus, hätte er gewiss nicht den Herrn Jesus gekreuzigt. Das hat er aber gemacht, weil er sicher war, wenn das passiert, dann ist dieses Thema erledigt. Und Gottes Weisheit ist so heftig, das kann man eigentlich gar nicht vorstellen, was im Alten Testament schon passiert ist. Und die Engel haben begehrt, das zu ersehen. Aber es hat Gott unter Verschluss gehalten. Und jetzt im Nachhinein kannst du dann zurückschauen und sagen, die ganze Geschichte Israels, alles was passiert ist, die Heilszeiten, die verschiedenen Zeiten der Richter, des Gesetzes und so weiter, alles mündet in Jesus Christus, den Israel verworfen hat, der dir und mir zur Rettung ist. Denn jetzt ist unsere Zeit, das ist die Zeit der Gemeinde. Du kannst Jesus Christus genauso verwerfen. Das ist dir überlassen. Denn dieser Stein, dieser Eckstein, der ist da. Du kannst ihn stehen lassen, drumherum bauen, dein Leben, alles was du vorhast, kannst du gerne machen. Aber diesen Stein kriegst du nicht weggeschoben. Das ist Fakt, es ist passiert. Entweder du arrangierst dich mit dem Stein, baust vernünftig auf dem Stein auf und dieser Eckstein ist ein Bild, den man damals gelegt hat, um eine Länge und eine Breite vorzugeben. Als Beispiel, wenn ich ein Haus bauen möchte, dann lege ich einen Stein fest, ich gehe an diesem Stein als Maßstab in die Richtung, gehe in die Richtung und auch in die Höhe. Und dann habe ich ein Haus irgendwann fertig. Und Menschen, die das nicht möchten, die bauen um den Stein rum. Und das ganze Leben lang wird dieser Stein irgendwann stören, denn irgendwann kommt der Stein zum Tragen. Und das ist dann, wenn die Zahl voll ist und Menschen, die sich mit dem Stein identifizieren konnten, die den Stein angenommen haben, Jesus Christus, die darauf gebaut haben, die sind gerettet. Menschen, die es nicht gemacht haben, sind nicht gerettet. Und du und ich kennen dieses Geheimnis, ich habe es euch jetzt erzählt, was Paulus durch das Wort hier aufgeschrieben hat und jetzt kannst du dich entscheiden. Möchtest du das Geheimnis leben? Möchtest du das, was Gott dir offenbart hat, ablehnen? Und dieses Geheimnis zu verstehen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, da hilft Gott dir zu. Warum hilft Gott dir dabei? Der Heilige Geist, der sagt dir das ganz klar, denn das hat ein Ziel. Er möchte, dass du es verstehst und dein Leben änderst. Er möchte, dass du nicht verloren gehst, dass die Vollzahl voll wird. Und solange ich hier stehe und es passiert gerade nichts, bekehren sich Menschen auf der ganzen Welt. Aber irgendwann bist du vielleicht der Letzte, der sich bekehrt. Wenn du noch länger wartest, ist ein anderer vor dir der Letzte. Irgendwann ist Schluss, irgendwann ist Ende. Und dann ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde vorbei. Und wir werden mit Jesus Christus regieren. Und ich sage es in meinen Augen und in meinen Worten, es wäre eigentlich dumm oder das heißt, es wäre nicht klug, wenn wir etwas wissen, was im Alten Testament, was da verkündet worden ist, über tausende von Jahren hinweg, es zeigt sich wirklich, dass Gott recht hatte. Er hat ganz klar vorhergesagt, Israel wird das nicht glauben. Die werden hören, trotzdem nicht verstehen. Sehen, trotzdem nicht angucken können. Und das ist passiert. Und es wäre schade, wenn du nicht dabei bist. Es wäre schade, wenn du nicht zu diesem Geheimnis Gottes, zu der Vollzahl der Nationen gehörst. Denn dann gehst du verloren. Und die Fragen, die ich eingangs gestellt habe, warum ist Israel verstockt? Na, weil sie den Stein verworfen haben. Die wollten nicht dran bauen. Die wollten diesen Stein nicht haben, um irgendwas aufzubauen oder auf Jesus Christus aufzubauen, sondern die haben ihn verworfen. Die wollten lieber von sich selber aus den Werken gerettet werden. Wie lange ist dieser Zustand? Ja, das haben wir in Daniel gesehen. Bis zur 70. Woche. Und deswegen glaube ich, dass die Gemeinde, sagt das Wort, so verstehe ich das, dass die Gemeinde weg sein wird und dann beginnt die Zeit Israels. Und da beginnt die 70. Woche, die Krieg, Verwüstung, beziehungsweise ab der Hälfte der Woche nur Trauer und Leid und Zerstörung zur Folge hat. Und die Menschen dieser Zeit werden natürlich gerettet. Es wird auch immer aus Israel ein Überrest errettet bleiben. Das hat Gott vorher gesagt. Er kann sich nicht selber anlügen. Aber der Rest wird elendlich sterben. Und ich möchte, dass du nicht dabei bist. Gott möchte das auf gar keinen Fall. Und deswegen hat er uns aufgerufen, verwalte diese Geheimnisse. Jeder von uns ist ein Verwalter. Es wäre ungerecht, dieses Geheimnis für uns zu behalten. Es wäre ungerecht. Und dafür werde ich, wenn ich das für mich behalten würde, dieses Geheimnis, müsste ich Rechenschaft geben. Warum hast du es deinem Nächsten nicht erzählt? Ich habe es euch gegeben und du behältst das für dich. Deswegen kann jeder in diese Box, ich nenne es Box, aber es ist die Bibel, es kann jeder reinschauen. Verstehen wirst du es nicht, aber Gott weiß, wenn du ihn suchen wirst, wird der Heilige Geist dir dieses Geheimnis zeigen. Warum? Weil das die Zeit der Gemeinde ist. Das ist deine Zeit und er will, dass du gerettet wirst, deswegen erklärt er dir das Geheimnis. Und lass uns jetzt zum Abschluss beten, dass du über dieses Wort nachdenken kannst, über dieses Geheimnis. Das ist nur ein Teil von 8 in den Briefen von Paulus. Das ist nur ein einziges Geheimnis. Und Paulus schreibt in einem anderen Vers, der Ratschluss Gottes, das ist so genial, das ist unausforschlich. Man kann gar nicht zu Ende kommen, so genial ist das, was Gott vorhat. Aber diese 8 erklärt er. Und das eine ist, dass du dabei sein darfst. Aus den Nationen, du kannst dabei sein. Und es ist ein Angebot. Und ich möchte für dich beten, dass du dieses Angebot annehmen kannst. Denn wenn du diesen Stein annimmst, hat das Konsequenzen. Aber es hat auch eine Belohnung. Und das ist das, wenn man Kinder fragt, was ist in der Box, die freuen sich voll. Die wollen das Geheimnis haben. Wir Erwachsene, wir haben ganz andere Sorgen. Wir denken, wenn wir den Stein haben, dann müssen wir unser altes Haus erstmal irgendwo einreißen. Ja, ist so. Wir haben viele Dinge aufgebaut, die es verhindern, uns neu zu orientieren. Aber die Belohnung ist unendlich. Wir werden mit Jesus Christus leben und unausforschlich hier auf der Erde. Wir können es gar nicht begreifen. Und wir haben eine ganze Ewigkeit Zeit, einfach mit Gott ihn persönlich zu erleben. Was hat? Wir werden diese alten Glaubensväter sehen. Wir werden die Menschen im Himmel sehen. Und das ist, ich finde das so genial. Und das macht eigentlich Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt. Was Gott vorhat mit dir und mir, dass wir teilhaben an seinem Plan, an seinem Geheimnis. Du legst einen Teil von diesem Geheimnis. Und das ist einfach wunderbar. Und ich möchte beten, dass wir als Gemeinde jetzt aufstehen. Wir beten dafür, für dich, der du die Entscheidung treffen musst. Ja, du kannst es gerne jetzt machen. Denk einfach drüber nach, was Jesus Christus gemacht hat. Er hat sich kreuzigen lassen, damit du ein Teil von diesem Vollzahl bist, weil du ewiges Leben nötig hast, um es auszuleben, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und da gehört Mut zu, da gehört Kraft zu. Von alleine wirst du es nie schaffen. Aber der Heilige Geist spricht zu dir, er ermahnt dich. Und lass uns jetzt aufstehen. Wer Freudigkeit hat, betet. Und wer dabei sein möchte, kann gerne zu Gott kommen. Und ich denke, wir werden nachher genug Zeit haben. Wenn du Fragen hast, wenn du merkst, du musst dein Leben ändern, du möchtest dazugehören, dann bleib ruhig zurück. Geh nicht so nach Hause, denn es ist schade, wenn du nicht dabei bist, denn irgendwann ist die Zahl voll und du bist nicht dabei. Das wäre traurig. Amen.